Und zu der Lebenshilfe heute begrüßt Sie ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie alle eingeschaltet haben und dabei sind. Ja, das ist ein ganz interessantes, ein ganz spannendes Thema, was wir heute für Sie vorbereitet haben, nämlich Liebe wählt aus, Pillenverbot der katholischen Kirche. Natürliche Empfängnisregelung, ist das eigentlich wirklich eine lebbare Alternative? Was denken Sie? Und Ihre Meinung, die ist uns auch ganz wichtig. Sie können uns im Laufe der Sendung anrufen und Ihre Fragen stellen. Natürlich nicht zuletzt auch an unsere Referentin Wilma Lerchen, mit der ich jetzt am Telefon verbunden bin aus Koblenz. Grüß Gott, Frau Lerchen.
Grüß Gott, Frau Engert.
Schön, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind in der Sendung. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind verheiratet, Mutter von drei Kindern, haben ein Buch geschrieben zum Thema Liebe wählt aus, wo Sie einen Leitfaden geben, aus Ihren eigenen Erfahrungen berichten. Ein Leitfaden für Jugendliche, die jung und frisch verliebt sind. Ja, und wie Sie Ihre Liebe bewahren können, wie Sie auch eine gute Partnerschaft eingehen können. Das alles liegt Ihnen am Herzen. Das alles haben Sie selber auch durchgelitten, auch angefangen in der Pubertät. Und deshalb denke ich, ist das Buch auch wirklich sehr interessant geschrieben und eine Empfehlung für alle jungen Menschen und auch für Ehepaare und Ältere selbst noch. Ja, Sie sind Beraterin für natürliche Empfängnisregelung und insofern ja, dürfen wir auch gespannt sein, was Sie hier mit einbringen in die Sendung. 50 Jahre Pille, darauf schauen wir zurück. Die Antibabypille kam hierzulande vor 50 Jahren auf den Markt. Ja, was ist das nun? Segen oder Fluch? Sexuelle Befreiung auf Rezept, so titelte Focus Online. Mittlerweile ist die Antibabypille das häufigste Verhütungsmittel deutscher Frauen. 53% der Befragten gaben an, damit Kinder zu verhüten. Viele Mädchen, selbst unter 14 Jahren, bekommen einfach die Pille auch vom Arzt verschrieben, ohne dass die Eltern etwas davon wissen müssen und ohne auch oft je über deren weitreichende Nebenwirkungen aufgeklärt zu werden. Die Mehrheit der jungen Mädchen wissen aber auch über das Wunderwerk ihres Körpers als Frau oder auch als junger Mann kaum Bescheid. Dass die Antibabypille Körper und Gefühlswelt nachhaltig manipulieren, auch die weibliche Lust stören, das will die Öffentlichkeit offensichtlich ungern hören. Aber vielleicht mehren sich doch auch kritische Stimmen angesichts des Anti-Jubiläums, vielleicht kann man es auch so bezeichnen, zur Antibabypille. Denn die niedrige Geburtenrate bei hoher Scheidungsrate, zunehmend auch kaputten Beziehungen, gestörten Kindern mit immer auch aus Beziehungen mit mehr wechselnden Partnern, auch die sexuell unbefriedigt bleiben, da stellt sich doch die Frage, ob es nicht vielleicht doch einen Zusammenhang zwischen diesen statistischen Werten gibt und dem Konsum der Pille. Und ist eigentlich Lust ohne Liebe wirklich erfüllend? Dieser Frage wollen wir auch ein bisschen nachspüren. Ja, Frau Lerchen, vielleicht die erste Frage gleich auch an Sie. Kann man das denn so sagen? Ist Lust ohne Liebe erfüllend? Was setze ich denn da voraus, wenn ich das so frage?
Ja, es werden da wirklich Lust und Liebe wird heute eigentlich so in einen Topf geworfen. Es wird gar nicht mehr getrennt. Man glaubt, es ist eins. Aber ja, wie Sie schon gesagt haben, es bleiben doch viele unbefriedigt. Irgendwie haben sie das Gefühl, da fehlt auch noch was. Und ich glaube so, ja, diesem Gefühl, ich möchte immer den jungen Leuten einfach so den Mut geben, diesem Gefühl mal nachzugehen und zu sagen, Leute, da ist noch mehr. Da kann man noch eine ganze Menge mehr erleben und ja, auch noch ganz viel entdecken. Denn eigentlich gehört es zusammen. Wenn ich wirklich jemanden liebe, dann wächst da auch die Lust. Und wenn ich es trenne, dann trenne ich oft auch die Liebe davon wieder ab. Und dann entsteht so ein, ja, unbefriedigtes Gefühl.
Hm. Gut, diesem Gefühl gehen wir nach. Und wenn auch Sie das empfinden oder so, dann seien Sie auch wirklich eingeladen, sich hier mit Ihren Fragen auch ganz offen an uns zu wenden, an Frau Lerchen. Jetzt habe ich ja schon diese hohe Scheidungsrate genannt. Das heißt, mehr als jede zweite Ehe in Deutschland, die endet auch tatsächlich vor dem Scheidungsrichter selbst. Wenn es vielleicht auch heute als normal gibt, dass man sich ja trennt, ist damit ja meist viel Leid verbunden, das mit einer nächsten Beziehung dann auch keineswegs beendet ist. Ja, und wenn dann noch Kinder in dieser Partnerschaft waren und dazugehören, dann leiden die ja meistens unendlich darunter, wenn sich ihre Eltern trennen und zeigen auch oft dann einfach Entwicklungsstörungen. Aber andererseits ist ja der Wunsch nach einer festen Beziehung, nach einer erfüllten Partnerschaft ungebrochen auch eines der wichtigsten Lebensziele bei jungen Menschen. Das ergibt auch immer wieder die Shell-Jugendstudie. Jetzt hat aber jüngst eine Studie gezeigt, dass Paare, die künstlich verhüten, sich häufiger scheiden lassen als Paare, die die Empfängnis natürlich regeln. Also heißt das dann im Umkehrschluss, dass natürliche Empfängnisregelungen vor Scheidung schützt oder spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle, Frau Lerchen?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, die sich da aufgetan hat. Die Studie, die das belegt, die kommt aus der Diözese, aus der Erzdiözese Salzburg, und zwar der Weihbischof Dr. Andreas Laun, der ja auch sehr aktiv im Lebensschutz ist, der hat gelesen, dass es in Amerika eine Studie gab, die ist auch schon einige Jahre her schon wieder, die diesen Zusammenhang schon mal aufgezeigt hat. Und er hat dann gesagt, ja, das müssen wir hier auf europäischer Ebene nochmal wiederholen. Wir müssen schauen, auch die mal ein bisschen zeitlich in die neue Zeit bringen, ob wir denn da nicht was machen können. Und so hat er dann in Zusammenarbeit mit dem Referat Ehe und Familie der Diözese Salzburg und mit dem Institut für natürliche Empfängnisregelung da eine Studie in Auftrag gegeben und hat auch ein Ärzte-Ehepaar gefunden, das Ärzte-Ehepaar Romberg, die dann eben eine solche Studie gemacht haben und 1300 Fragebögen an Leute verschickt haben, die die NER praktizieren. Die Rücklaufquote lag bei 44%, und interessant war dann hinterher zu sehen, dass die Scheidungsrate insgesamt bei 3% lag. Da war man natürlich jetzt ganz überrascht, dass es so eine niedrige Scheidungsrate gab. Dann hat man nochmal ganz genau hingeschaut und hat gesagt, ja, was sind das für Paare, welche Voraussetzungen haben die? Und man hat festgestellt, dass natürlich ein sehr hoher Prozentsatz sehr religiös motiviert waren. Dann hat man nochmal aufgesplittet und hat gesagt, wie viele von denen, die nicht so hoch religiös motiviert waren, also die eine nicht optimale religiöse Praxis, so haben sie es genannt, also kaum zum Gottesdienst gehen, keine kirchliche Anbindung, kaum gemeinsames Gebet, also ob das dann immer noch wirkt. Und sie haben festgestellt, selbst da ist die Scheidungsrate in dieser Gruppe nur bei 12%. Wenn man es dann vergleicht zu 40% oder 60%, dann ist das ja immer noch enorm. Und man hat dann festgestellt, NER ist offensichtlich ein ganz eigener Faktor, der vor Scheidung schützt, weil es den Paaren offensichtlich gut tut und Faktoren wie zum Beispiel Paargespräch, gegenseitiges Vertrauen, Selbstbeherrschung werden bei dieser Methode ganz natürlich erlernt und gefördert und unterstützt. Und das ist ja eben das, was eine gute Ehe ausmacht. Und es gibt offensichtlich, gibt die NER einer Ehe Widerstandskraft und Stabilität, und das eben ganz natürlich einfach auf dem Weg, wie man es lernt. Mhm. Und da kommt dann auch wieder zum Vorschein, was Professor Rötzer immer gesagt hat, der Begründer der natürlichen Empfängnisregelung. Die natürliche Empfängnisregelung ist nicht eine weitere Methode, um die Empfängnis zu regeln, sondern eine Lebensweise.
Eine Lebensweise. Ja, die Zahlen, die lassen wir uns auf der Zunge noch einmal zergehen. Also die Scheidungsrate bei Paaren, die die natürliche Empfängnisregelung praktizieren, eben nicht nur als Methode, sagen Sie, sondern das ist eine Lebensweise, die liegt lediglich bei 3%, also in dieser Studie. Allerdings kommt da noch die religiöse Praxis dazu. Die meisten, die das praktizieren, die sind doch irgendwie religiös motiviert und beten zusammen oder gehen zusammen in den Gottesdienst. Da haben sie gesagt, gut, dann schauen wir jetzt mal weiter. Wie ist es denn bei denen, die NER praktizieren, natürliche Empfängnisregelung, ohne religiöse Praxis? Und selbst da lag die Scheidungsrate nur bei 12%. Können Sie denn aus Ihrem Erfahrungsbereich auch sagen, gibt es denn überhaupt viele Menschen, die oder Paare, die jetzt NER praktizieren, natürliche Empfängnisregelung, ohne religiösen Hintergrund überhaupt zu haben, oder ist das eine geringfügige Minderheit?
Das ist eher weniger, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist tatsächlich aber schon so gewesen, dass man aus diesem natürlichen Bedürfnis heraus nicht jetzt von außen künstlich irgendwie einer Verhütung aufzusetzen, sondern wirklich zu sagen, nein, ich möchte also natürlich leben aus einem ökologischen Gesichtspunkt heraus, dass diese Menschen, die das gelebt haben, dadurch zum Glauben gefunden haben. Auch das hat es schon gegeben. Ja, also es gibt aber die meisten haben dann tatsächlich auch diesen religiösen Bezug. Mhm. Was in meinen Augen nicht unbedingt nur sein müsste, weil die natürliche Empfängnisregelung in sich total vernünftig ist. Auch für Menschen, die nicht glauben.
Ja, dann wollen wir doch gleich mal da nachhaken oder der Sache zumindest mal hier kurz auf den Grund gehen. Was ist denn der Vorteil von natürlicher Empfängnisregelung? Also jetzt einmal die Vorteile, ohne dass wir jetzt hier groß die Methode ausbreiten. Das können wir später auch noch tun. Mhm. Aber erstmal, was sind denn die Vorteile? Was bekommt man mit auf den Weg, wenn man jetzt so einen Kurs besucht? Sie sind ja auch selber NER-Beraterin.
Mhm. Also was auf jeden Fall gut ist, ist die Kommunikation zwischen den Eheleuten. Dadurch, dass die Eheleute gemeinsam die Verantwortung für die Weitergabe des Lebens treffen, also dass sie wirklich sagen, also wir wollen die Empfängnis gemeinsam regeln. Wir wollen gemeinsam schauen, wann möchten wir ein Kind, in welchen Abständen möchten wir ein Kind, möchten wir jetzt noch ein Kind. Das ist ja die Aufgabe der Eheleute. Und diese Verantwortung tragen sie bei der NER gemeinsam. Das ist also nicht eine Sache, wo die Frau sagt, ja, ich muss jetzt die Pille nehmen, oder der Mann sagt, ja, ich muss darauf achten und ein Kondom benutzen, oder ich lasse mich sterilisieren, sondern es sind wirklich beide gemeinsam, die darauf achten. Das bringt automatisch mit sich, dass es immer auch ein Gespräch gibt, dass man ja einfach weiß und darüber spricht, gibt es jetzt Zeiten der Enthaltung oder ist jetzt Zeit, wo wir auch wieder die eheliche Hingabe leben können, und wie ist das mit unserem Kinderwunsch, und das scheint also wirklich gut zu sein. Dann wird natürlich die Selbstbeherrschung geübt, immer wieder eingeübt, weil es ja bei der natürlichen Empfängnisregelung automatisch zu Zeiten der Enthaltung kommt. Und da haben wir in der Studie, gab es da ganz viele schöne Rückmeldungen, gerade zu diesem Punkt, wo Männer und Frauen beide gleichzeitig gesagt haben, das ist so wichtig. Also da gab es ganz schöne Sachen, da zum Beispiel hat dann ein Mann gesagt, es verhindert das Einschlafen der Fantasie. Oder der Partner bleibt interessant. Oder jemand anders schreibt, wir haben dann jedes Mal ein Flitterwochen-Revival. Fand ich also einen schönen Ausdruck. Ein Mann sagt, wir erleben die Sexualität seitdem intensiver und intimer, seitdem wir nach NER leben. Und eine andere Frau sagt, also ich kann mit Sicherheit behaupten, NER hat unsere Ehe gerettet. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man wirklich Rücksicht aufeinander nimmt und dann auch ein Gefühl der Geborgenheit entstehen kann.
Lassen Sie mich da vielleicht ganz kurz nachhaken. Selbstbeherrschung, also wenn man natürlich jetzt in einer Ehe lebt, dann würde man sagen, ja klar, das braucht es. Aber wenn man jung ist und gerade sozusagen überwältigt von der Macht und von auch der Kraft, von der Vitalkraft der Sexualität, oh, dann ist das wahrscheinlich total uncool, wenn man jetzt dann ja Montagmorgen in die Klasse kommt und total selbstbeherrscht war am Wochenende. Ja, also selbst wenn natürlich das die Lehre der Kirche ist, aber wie kann man junge Menschen denn noch irgendwie davon überzeugen, dass Selbstbeherrschung doch irgendwie eine Rolle spielt?
Ja, das Problem, was die Jugendlichen im Moment nicht sehen, ist, dass sie dadurch, wenn sie jetzt einen Freund haben und auch dann sexuell intim werden, ganz viel an ihrer eigenen Freiheit, von ihrer eigenen Freiheit verlieren. Der Professor Rötzer hat mal eine der Gehirnforschung, ist ja mal nachgegangen und hat festgestellt, dass man, wenn jedes Mal, wenn ich einem Impuls, der jetzt in mir ist, zum Beispiel, ich möchte jetzt essen oder ich möchte jetzt auch Sexualität leben oder so, oder ich gehe jetzt einem Bild nach, was mich vielleicht anregt, und ich gebe diesem Impuls nicht nach, weil ich eigentlich weiß, also ich habe eigentlich heute schon genug gegessen und ich muss da ein bisschen drauf achten jetzt, dann bilden sich da Synapsen. Das bedeutet, dass ich ein Stück innere Freiheit gewonnen habe. So, und wenn ich jetzt diese innere Freiheit aus der Hand gebe und quasi in diese sexuelle Beziehung reinstolpere, manchmal ist es auch einfach so, dann gebe ich ganz viel an innerer Freiheit auf, dass ich dann auch wirklich mich nochmal frei für den Partner oder gegen den Partner entscheiden kann, weil die Sexualität mich unheimlich verändert, mich auch bindet an diesen Partner. Das ist nicht immer ganz klar. Und der zweite Punkt, der natürlich dazu kommt, wenn ich jung bin und ich möchte mit meinem Freund oder mit meiner Freundin schlafen, dann möchten wir eigentlich noch nicht schwanger werden. Das bedeutet, dass wir künstliche empfängnisverhütende Maßnahmen einleiten müssen. Und da kommen natürlich die ganz vielen Nebenwirkungen ins Spiel, von denen die meisten gar nicht so klar haben, was das für ihr Leben bedeutet.
Ja, bleiben wir noch ganz kurz, dann zur Pille kommen wir auch gleich. Bleiben wir noch ganz kurz da. Also es ist eine Bereicherung der persönlichen Beziehung zum Partner. Das wird oft so empfunden für Paare, die nach der natürlichen Empfängnisregelung leben. Und das kann man ja eigentlich auch schon ganz früh tun, dass man sich beobachtet. Genau. Das kann man auch schon als Jugendlicher tun, oder ist es wahrscheinlich sogar zu empfehlen, das
auf
zu tun?
Auf jeden Fall. Weil es auch ein positives Selbstwertgefühl für mich als Frau gibt, dass ich einfach mich kenne, dass ich einfach weiß, wie läuft es denn in meinem Körper ab, und weil auch der Körper ganz viel auch über meine seelische Verfassung aussagt. Und das ist also auch ein weiterer Punkt, den die NER so wertvoll macht. Männer und Frauen sind ja in ihrer Art sehr verschieden. Das merken wir, mein Mann und ich sind jetzt 17 Jahre verheiratet, und wir haben gesagt, also wir haben die ersten 10 Jahre nur damit verbracht, festzustellen, dass Männer und Frauen verschieden sind. Und das ist ja auch immer mit vielen Kämpfen verbunden, weil man einfach immer denkt, der andere muss doch so denken wie ich, bis man dann endlich versteht, ach, der meint das gar nicht so, ja, sondern ich habe das einfach auf mich jetzt bezogen. Und bei der NER ist es aber so, dass wir biologisch schon mal alleine den Körper des anderen so annehmen, wie er ist. Wir sagen nicht, bitte, du musst dich manipulieren, sondern wir sagen, du darfst so sein, wie du bist. Und wir schauen jetzt, wie können wir da gemeinsam mit leben. Und damit ist da schon eine Grundannahme da, die sich dann hinterher auf die ganze Beziehung positiv auswirkt.
Das heißt also, hier sind auch Frauen angesprochen. Man hört ja doch oft, dass junge Mädchen eigentlich leiden darunter. Vielleicht fügen sie sich dem Mann oder dem Wunsch oder dem gesellschaftlichen Druck, wenn sie eine Freundschaft gleich sozusagen schon in ein gemeinsames sexuelles Erlebnis mündet. Aber NER, da heißt es, oder da sagen auch die Befragten, 82% der Befragten sagen ja, dass diese periodische Abstinenz durchaus positiv ist. Das bezieht sich natürlich jetzt dann schon auf die Ehe. Aber dass das gegenseitige Vertrauen, Selbstbeherrschung und auch das Gefühl der Geborgenheit viel größer ist. Und dass man auch über intime Themen, nämlich wir kommen zusammen, wir tauschen Tätigkeiten aus, dass man darüber viel besser reden kann.
Ja, es befreit natürlich von einem enormen Druck, irgendwie einem Standard genügen zu müssen. Mhm. Die Jugendlichen, die haben ja heute ganz viele Bilder im Kopf, leider auch welche, die sie nicht haben sollten. Übers Internet kommen da auch irgendwelche komischen Vorstellungen, was Sexualität eigentlich sein sollte. Und dann hat man immer das Gefühl, man muss diesem Druck genügen. Wenn ich jetzt aber einen Partner habe, der sagt, also ich kann auch verzichten und ich kann auch, ich gehe auf dich ein, ich höre auf dich, auf deinen Körper, ich höre auf deine Seele, höre, was dir gut tut. Ja, was gibt das für ein Vertrauen und auch die Möglichkeit der Frau, wirklich ihre Seele zu öffnen und dem Partner mal mitzuteilen, was bewegt mich, was möchte ich? Und dann ist ein ganz viel tieferes Erleben der Sexualität möglich. Und das sagen, also bezeugen viele persönliche Zeugnisse, also bei dieser Studie war es möglich, auch persönliche Angaben zu machen. Und das haben ganz viele Leute genutzt. Und da kamen wirklich ganz wunderschöne Sachen, wo dann nochmal ganz klar wurde, ja, also es hat unsere Ehe vertieft, es ist schöner geworden, wir sind tiefer miteinander verbunden. Und da merkt man einfach, das ist eine ganz andere Art, miteinander umzugehen.
Hm. Wilma Lerchen ist zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie ist Buchautorin mit dem Titel Liebe wählt aus, NER-Beraterin und hat 3 eigene Kinder. Und wir fragen nach dem Pillenverbot der katholischen Kirche und ob die natürliche Empfängnisregelung wirklich eine lebbare Alternative ist. Jetzt haben wir dazu einiges schon gesagt und auch die positiven Auswirkungen hier herausgearbeitet. Ja, nun ist es ja 50 Jahre Pille, die haben wir. Und wie nehmen wir das wahr, was jetzt in den Medien uns alles so entgegenströmt? Gibt es auch kritische Stimmen, nämlich die jetzt auch wirklich mal aufdecken, welche Nebenwirkungen denn so eine langfristige Einnahme der Antibabypille auf die Gesundheit bei Mädchen, bei jungen Frauen oder auch bei älteren Frauen haben kann, Frau Lerchen?
Ja, also da gibt es mittlerweile schon viele Veröffentlichungen. Leider kommen die nicht in den großen Medien an. Was mich jetzt sehr gefreut hat, eine Sendung im MDR, die heißt Unter uns. Und da wurde eine Geschichte vorgestellt von 2 jungen Frauen, die Antibabypille genommen haben. Eine sehr neue Form der Antibabypille. Und die beide also an Lungenembolie erkrankt sind. Und die aus ihrer Betroffenheit selber, also eine Selbsthilfegruppe quasi gegründet haben und innerhalb von kürzester Zeit übers Internet da ganz viele Rückmeldungen bekommen haben, wie sehr junge Frauen auch unter der Einnahme der Pille auch gesundheitlich leiden. Es gibt aber auch Studien, die auch die Langzeitwirkungen auch nochmal ganz anders in den Blick nehmen. Diese Frauen haben sie jetzt nur kurzzeitig eingenommen. Also das war wirklich nicht eine lange Einnahme. Ich glaube 1,5 Jahre einmal und einmal 2 Jahre. Und haben so schwere Schädigungen hat das mit sich gebracht. Aber die Langzeitwirkung, also da kann man sich jetzt wirklich, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Da gibt es ganz viele Frauen, die Probleme haben mit Schlaganfall, Herzinfarkt. Dann gibt es die Frauen, allein die Weltgesundheitsorganisation hat 2005 festgestellt, die Nebenwirkungen sind Brustkrebs, Leberkrebs, Muttermundkrebs, Zunahme der Sterilität, Anfälligkeit für Geschlechtskrankheiten, Libidoverlust, Kopfschmerzen, Migräne, Augenerkrankungen. Da gibt's also, das ist eigentlich ungewöhnlich, dass ein Medikament, das eine so hohe Nebenwirkung hat, so lange Bestand hat und nicht hinterfragt wird. Einfach mal im Vergleich zu sehen, das Präparat Lipobay war ja vor Jahren sehr stark in den Schlagzeilen. Das ist ein Cholesterinsenker. Und da gab es auf 100.000 Anwender 0,2 Todesfälle. Also es war wirklich ein riesiger Aufschrei damals und Bayer musste dieses Produkt vom Markt nehmen, ein Medikament, das Menschen helfen sollte. Jetzt haben wir eine Pille. Jetzt soll die Pille ja eigentlich, ist ja nicht gegen eine Krankheit, sondern es soll quasi einen natürlichen Rhythmus unterbrechen. Und da haben wir mindestens 20 Todesfälle im Jahr auf 100.000 Anwenderinnen. Und da stellen sich natürlich ganz viele Fragen, warum ist das jetzt, warum wird das überhaupt nicht mehr publik gemacht? Wenn ich mit jungen Leuten spreche, dann gehe ich eigentlich am meisten darauf ein, dass die jungen Frauen einen enormen Libidoverlust haben. Das bedeutet, durch die Einnahme der Pille werden die Hormonanteile gesenkt bzw. blockiert, die die sexuelle Lust bei der Frau fördern. Jetzt sind wir ja von der Natur her so eingerichtet, dass die Männer einen sehr viel höheren Testosteronwert haben und sehr stärker auch die sexuelle Lust erfahren und da sehr viel kraftvoller sind. Und wir Frauen sowieso schon etwas, sag ich mal, gebremst sind. Und wenn jetzt da so ein Ungleichgewicht entsteht, das heißt, der Mann sollte sowieso mit sehr viel Liebe, sehr viel Zärtlichkeit, sehr viel Zeit auf die Frau eingehen und ihr dann auch quasi zu Lust verhelfen und sie dahin führen. Und jetzt wird das durch die Einnahme der Pille immer schwieriger. Und dann sage ich auch manchmal zu jungen Frauen, ihr müsst euch das überlegen, wenn ihr mit 15 die Pille nehmt, dann wird euer Lustempfinden, also kann dann wirklich immer weiter absinken bis zu einem Zeitpunkt, wo euer Freund sagt, hör mal, ich habe den Eindruck, also bei uns stimmt irgendwas nicht mehr und du liebst mich nicht mehr, weil dem Mann ist es ganz wichtig, inwieweit er in der Lage ist, seine Frau sexuell zu stimulieren und ihr auch Befriedigung zu schaffen. Und der dann feststellt, ja, da passiert nichts mehr, ich glaube, du liebst mich nicht mehr, ich verlasse dich. Und dann kann der Grund, warum ich die Pille genommen habe, nämlich, dass mein Freund mich nicht verlässt, hinterher genau der Grund sein, warum er mich verlässt. Das ist nur ein Gedanke, den man da auch anbringen kann, wo man einfach sagt, also ihr solltet euch das wirklich gut überlegen,
aber das ist,
euch antun wollt.
Das ist ja wirklich der durchschlagende Gedanke, zumindest wo man die Jugendlichen doch, denke ich, wachrütteln kann.
Auf jeden Fall, ja.
Also wenn man dann keine Lust mehr verspürt und das eigentlich der Grund war, weshalb man als Frau vielleicht die Pille genommen hat, um den Partner oder den Freund zu halten. Ja, und das wird ja jetzt, kommt auch so leise in kritischen Stimmen. Hört man das wohl auch hier mal, da mal? Ja, aber in Praxen offensichtlich nicht. Und ist es denn so, dass Frauenärzte so viel mit der Pille verdienen, dass da auch die Pharmaindustrie so ein starkes Interesse hat, dass ja eigentlich so wenig über die Nebenwirkungen zustande kommt oder dass man immer sagt, naja, es soll ja Schwangerschaften verhindern?
Ja, also ich denke, da sind ganz verschiedene Aspekte, die da bedacht werden müssen. Also die Pharmaindustrie hat wirklich ein sehr hohes Interesse daran, denn alleine im Jahr 2010 hat die Firma Bayer mit drei oder vier verschiedenen Pillenpräparaten 1,1 Milliarden Umsatz gemacht. Also da ist ein ganz hohes Interesse von der Pharmaindustrie. Wenn man jetzt aus dem Augenwinkel des Gynäkologen sich das anschaut, hat er natürlich verschiedene Aspekte zu bedenken. Da kommt eine junge Frau, die ist 14 Jahre und der allgemeine Tenor ist ja der, man soll sich noch nicht so blockieren, man soll keine Schwangerschaft riskieren. Es wäre ein sehr kinderfeindliches Denken auch, dass also ein Kind also das ganze Leben zerstört. Aber so wird in der Gesellschaft generell gedacht und so wird eigentlich auch von einem Gynäkologen erwartet, wenn jetzt eine junge Frau sagt, ich möchte die Pille, dann sieht er auch überhaupt keine Möglichkeit. Es gibt sehr verantwortungsvolle Gynäkologen, die dann auch die Jugendlichen darauf hinweisen, aber auch dann einfach auch wissen, in welchem Lebensumfeld die sind und auch zum Teil keine andere Lösung wissen, weil die Jugendlichen auch von ihren Eltern nicht unterstützt werden, mal zu gucken, gibt es auch eine andere Möglichkeit. Der Witz ist aber, dass die Teenager-Schwangerschaften eigentlich steigend sind. Also dass es eigentlich nicht den gewünschten Effekt hat. Das hat natürlich ganz viele verschiedene Ursachen. Einmal, dass die Teenagers nicht regelmäßig einnehmen, dass es vergessen, dass sie nicht über die Nebenwirkungen mit zum Beispiel Antibiotika Bescheid wissen, dass sie krank waren, Erbrechen oder Durchfall natürlich jetzt verhindert hat, dass die Pille wirklich zu ihrer Wirkung auch gefunden hat. Das sind natürlich, die einen Kinder sind größer, die anderen sind kleiner. Die Pillenkonzentration müsste theoretisch für jede Frau einzeln bestimmt werden. Aber es ist uns natürlich allen klar, dass das so nicht geht und dass das auch nicht so nicht herstellbar ist. Und ich glaube, dass die Gynäkologen da auch in einer großen Zwickmühle sind und vor allen Dingen auch das Wissen um die natürliche Empfängnisregelung auch gar nicht haben. Also sie auch überhaupt nicht wissen, was sollen sie denn den jungen Leuten überhaupt anbieten. Und wenn da eine junge Frau kommt und sagt, sie möchte die Pille, ja, er fragt sich sicher auch dann, was soll ich tun?
Ja. Mhm. Ja, das ist zum einen also gesellschaftliches Credo, aber auf der anderen Seite gibt es ja immer noch die Lehre der Kirche, die ja eigentlich die natürliche Empfängnisregelung favorisiert. Da kann man natürlich schon fragen, wenn jetzt allein schon aus Vernunftgründen so viele Vorteile eigentlich zu ersehen sind, die für die natürliche Empfängnisregelung sprechen, warum gelingt es dann der Kirche eigentlich nicht, das hier mehr ins Spiel zu bringen und das einfach auch mehr unter die Leute zu bringen?
Ja. Also da muss man nochmal dieses Buch Dynamik der Liebe also ganz groß loben, denn das ist ein ganz großer Wurf, der da gelungen ist, jetzt von der Diözese Salzburg ein Buch rauszubringen, was wirklich verständlich ist, was es den Leuten leicht macht, das vernunftsmäßig aufzunehmen. Und es ist auch an ganz viele Bischöfe auch geschickt worden, das weiß ich. Jetzt gibt es da natürlich auch geschichtliche Hintergründe. Als Papst Paul VI. Damals die Enzyklika Humanae Vitae in Humanae Vitae nochmal ganz klar gesagt hat, empfängnisverhütende Maßnahmen sind für Katholiken nicht denkbar und er es ganz klar verboten hat, da gab es in der westlichen Welt einen Riesenaufschrei. Man konnte gar nicht fassen, man hat gedacht, das ist doch so eine tolle Lösung, man hat einfach die Not gesehen der Leute, die mit den Möglichkeiten, die sie bis dahin hatten, nicht in der Lage waren, die Kinderzahl so zu steuern, dass es für die Familien auch gut war, dass das nicht ging. Und dann haben sie gesagt, jetzt ist die Pille da und jetzt ist das doch eine Riesenerleichterung für die Familien. Warum erlaubt er das nicht? Und viele sind eben bei diesem Denken stehen geblieben. Dann gab es natürlich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz die Besonderheiten der verschiedenen Erklärungen, die Königsteiner-Erklärung, die Maria-Trost-Erklärung, in der Schweiz gab es auch, die dann nochmal gesagt haben, es ist ins persönliche Gewissen gestellt. So, aber was verpasst worden ist, ist also wirklich eine ganz dezidierte Schulung. Eine Schulung der Eheleute, eine Schulung der Priester, eine Schulung der Religionslehrer, eine Schulung der Theologen. Und da möchte ich einfach nochmal ein Zitat vom Weihbischof Laun bringen, was mir unheimlich gut gefallen hat, weil wir bei der natürlichen Empfängnisregelung auch immer wieder auf Menschen stoßen, die sich schwer tun, sich damit auseinanderzusetzen, gerade auch im kirchlichen Bereich. Und er sagt, es ist ganz wichtig, dass wir das erstmal verstehen, dass wir uns mit dieser Lehre vertraut machen und auch damit, dass da eine gewisse Vernunft dahinter steckt. Und er sagt einfach, wenn das so ist, dass es also NER den Ehepaaren so gut tut, dass es vor Scheidung schützt und sogar die Ehen glücklicher macht, dann ist es auch die Pflicht der Bischöfe, der Priester, der Diakone, der Theologen und der Religionslehrer, diese Wahrheit darzulegen, möglichst gut verständlich und es sich dabei nicht leicht zu machen. Ein blindes Glauben und Gehorchen kann nicht gut sein. Es kann auch nicht sein, dass man einfach das wiederholt, was es immer gegeben hat. Sondern man muss sich wirklich mit dieser Methode auseinandersetzen und sich da drin beheimatet fühlen, auch um es wirklich anderen auch verständlich zu machen. Und da ist ein ganz großes Defizit, was in meinen Augen unbedingt aufgearbeitet werden müsste. Es zeigt doch einfach, dass die meisten, die angegeben haben, woher kennen sie jetzt eigentlich die natürlichen Empfängnisregelungen, haben nur 5% angegeben von den Ehevorbereitungskursen in der Kirche. Und das spricht eine ganz deutliche Sprache und ich glaube, da ist ein ganz großes Defizit, was dringend angegangen werden muss.
Das heißt, das Buch Dynamik, die Dynamik der Liebe, was Sie dargestellt haben, wo ja auch diese Studie beschrieben wird, erklärt wird und auch ganz neue Gesichtspunkte zur natürlichen Empfängnisregelung hier zu Wort kommen, das müsste eigentlich praktisch dann ja, eigentlich jeder Priester kennen und auch jedes Ehepaar kennen.
Genau.
Ja, es wird ja immer wieder gesagt, die Kirche, das immer wieder Vorurteil gedroschen, sei so leibfeindlich. Aber das, was wir heute an unserer sexübersättigten Gesellschaft finden, also ja sozusagen Körper als Ware, der eigentlich benutzt wird, gebraucht wird, für Lustempfinden, da aber ansonsten, ich sage jetzt mal, weggeworfen wird, wenn unbrauchbar so ungefähr, in Anführungsstrichen, überspitzt formuliert, dann ist ja doch das eigentlich eher sehr, sehr leibfeindlich, was wir heute vorfinden. Warum ist die Kirche denn nicht leibfeindlich? Also wie sieht sie den Menschen?
Ja, der Papst hat es eigentlich in seiner Rede vom Bundestag nochmal ganz unheimlich super auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, also das Christentum hat dem Staat nie eine Rechtsform aufgedrückt, sondern hat stattdessen immer auf Natur und Vernunft als Rechtsquellen verwiesen. Und er sagt ganz klar, nochmal so diese ökologische Bewegung auch nochmal hervorgehoben und hat gesagt, jungen Menschen war bewusst geworden, dass da irgendwas im Umgang mit unserer Natur nicht stimmt. Und dann sagte er, die Materie ist nämlich nicht nur Material für uns Menschen, sodass wir die also gebrauchen können, sondern dass sie eine Würde trägt und dass wir die Weisungen, die die Erde und die Natur uns mitgeben, dass wir sie hören müssen und darauf antworten müssen und dass wir sie nicht beliebig manipulieren dürfen. Und wenn wir das achten, dann werden wir auch merken, dass Gott es ja unheimlich weise und gut geregelt hat, die Weitergabe menschlichen Lebens in einen so wunderschönen Raum, wie die Liebe und wie die Körperlichkeit und wie die Sexualität, die ja ein verbindendes Glied auch von Eheleuten sein sollte. Also Sexualität hat zwei wirklich wichtige Aspekte. Einmal, dass sie die Eheleute verbinden soll, dass sie da Heimat finden, dass sie da Geborgenheit finden, dass sie sich da gegenseitig schützen können, Liebe geben können, dass sie den Alltag auch überstehen können, Geborgenheit und Wertschätzung auch sich gegenseitig zu schenken. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch darin eingebettet, die Weitergabe menschlichen Lebens. Das ist doch herrlich. Und dementsprechend war die Kirche eigentlich noch nie leibesfeindlich. Es hat immer Strömungen in der Kirche gegeben, die dann das so ein bisschen karikiert haben. Aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Schauen wir auf die wirkliche Lehre, die die Kirche immer verbreitet hat. Und dann kommen wir auch ganz klar dahin, dass wir sagen, nein, die Kirche hat immer die Leiblichkeit ganz hoch geschätzt.
Also sie möchte also die Einheit von Leib und Seele eigentlich wahren, den Menschen nicht isoliert sehen, nicht etwas abtrennen.
Genau.
Und also eine wertschätzende Weise bietet eigentlich nur die natürliche Empfängnisregelung. Das heißt, so was uns heute manchmal so begegnet, auch in Diskussionen, dann hatte ich halt da ein sexuelles Erlebnis und so weiter. Manche reden davon, als wäre es nichts anderes, als hätte man so ein kühles Bier runtergezischt. Und da sagt doch auch die Kirche nun etwas anderes. Oder in diesem Buch kommt das jetzt auch so vor, dass zwei Menschen eben in der körperlichen Vereinigung über sich selbst hinauswachsen, zu ihrer eigentlichen Würde finden. Was ist denn die innere Struktur dieses körperlichen Einswerdens des Geschlechtsaktes?
Ja, der Papst Paul VI. Hat in seiner Enzyklika es also ganz wunderbar ausgedrückt. Der hat eigentlich gesagt, also die Sexualität ist der Ort oder die eheliche Hingabe ist der Ort, wo die Eheleute mit Gott zusammenwirken. Und er sagt weiter, bei der Aufgabe menschlichen Lebens weiterzugeben, bezeichnet er die Eheleute als freie und bewusste Mitarbeiter des Schöpfergottes. Also das ist ja schon mal, also da geht es mir auf jeden Fall rieselt da den Rücken runter, dass ich denke, oh, ich wusste gar nicht, also dass wir als Eheleute so wichtig sind. Und er sagt aber auch, eben wie gesagt, die Sexualität hat da zwei wichtige Punkte. Es muss immer es muss natürlich eine treue Liebe sein, es muss auf den Partner hingeordnet sein, dass man Rücksicht auf den Partner nimmt, aber es muss auch diese Offenheit für menschliches Leben, für die Weitergabe des Lebens, muss immer zusammengehalten werden. Und man darf das nicht trennen. Jetzt ist das manchmal schwierig, das wiederzugeben und zu sagen, wie kann ich das als normaler Mensch, sage ich mal, verstehen? Und da hat der Bischof Laun einen wunderbaren Satz geschrieben und er wird da auch sehr deutlich und ich möchte das wirklich in dem Sinne mal wörtlich zitieren, weil ich es einfach ganz toll ausgedrückt finde. Er sagt, das Eindringen des Mannes in die Scheide der Frau und der Orgasmus der beiden sind nicht die gesuchte und die ersehnte und gesollte Vereinigung in der Liebe, wenn die Partner zugleich durch die Verhütung dafür sorgen, getrennt zu bleiben. Und dann fragt er weiter, warum merkt das denn keiner mehr? Und er sagt, kann es sein, dass die Leute die wirkliche Erfahrung, was Sexualität sein könnte, noch gar nicht gemacht haben? Und weiter führt er aus, dass er sagt, Verhütung trennt. Denn die männliche Gabe soll bei der Frau gar nicht ankommen und die Frau will sie nicht haben und er will sie nicht geben. Das heißt, ich liebe dich, aber nur teilweise. Das, was du mir geben willst, das will ich nicht. Und das ist vielleicht, dass man sagt, ach, das kann man doch trennen. Und das geht eben einfach nicht. Da hat der Papst nochmal darauf hingewiesen, wir müssen auf die Natur lauschen. Und wenn wir gegen die Natur arbeiten, dann hat das automatisch Auswirkungen auf unser ganzes Leben, auf unsere Beziehungen, die wir führen. Und dann kommen auch ganz viele negative Aspekte. Also wenn wir uns da trennen, warum sollen wir uns dann nicht in dem Punkt auch trennen? Also innerlich voneinander. Und dann gibt es eben diese ganz vielen Schwierigkeiten, die wir heute in der Ehe haben.
Das ist in der Tat wirklich erstaunlich. Also so habe ich das auch noch nicht gehört. Verhütung gleich Trennung, Also ich liebe dich nur, wenn du dich unfruchtbar machst.
Genau.
Also es lieben eben nicht nur Geist oder Leib, sondern der ganze Mensch, die ganze Person. Und ja, das wäre wahrscheinlich auch, das würde ja wieder mehr Lust aufbringen und Freude und ja, die wahre Berufung eigentlich von Mann und Frau mit ins Spiel bringen.
Genau.
Ja, lassen wir das noch ein bisschen nachklingen. Nach der Musik geht es hier gleich weiter mit Fragen und wir wollen natürlich auch kritische Fragen stellen. Wir wollen fragen, was Paaren immer wieder Schwierigkeiten bereitet, die natürliche Empfängnisregelung dennoch zu leben und wofür gibt es denn auch Lösungen? Da steht Frau Lerchen dann auch Rede und Antwort. Liebe wählt aus, Pillenverbot der katholischen Kirche und ist NER, natürliche Empfängnisregelung, eine lebbare Alternative. Das ist unser Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und zu Gast ist Wilma Lerchen. Sie ist Mutter von 3 Kindern, Buchautorin mit zum Thema Liebe wählt aus und NER-Beraterin. Ja, es gibt dann immer wieder Paare, die sich einfach schwer tun mit der natürlichen Empfängnisregelung und die Pille ist ja auch so einfach zu haben und das ist irgendwie so gesellschaftlich en vogue und jeder tut es und jeder macht es, so hat man das Gefühl, ja, warum ich dann nicht auch? Ich meine, irgendwie doch schwierig und wo finde ich denn jetzt den nächsten NER-Berater? Ach, und da muss ich meinen Partner ja auch noch mit ins Boot ziehen, der soll ja mitmachen. Ja, ist doch zu kompliziert irgendwie oder vielleicht, ach, mein Zyklus, der ist so unregelmäßig und die Lebensumstände auch und ja, wie viel sicher unfruchtbare Tage im Zyklus ergeben sich denn dann eigentlich? Muss ich dann erst ein Jahr lang Aufzeichnungen geführt haben, bis ich dann mit der Methode, in Anführungsstrichen, lebensweise starten kann?
Nein, das muss ich nicht. Wenn also ein Paar sich jetzt entscheidet, auf die natürliche Empfängnisregelung umzusteigen, dann kann sie schon im ersten Zyklus die sicher unfruchtbaren Tage bestimmen. Wenn Sie natürlich vorher zum Beispiel die Pille eingenommen haben, kann sein, dass der Zyklus eine Weile braucht, um sich einzustellen. Aber die sicher unfruchtbaren Tage kann man direkt ab dem ersten Zyklus feststellen. Ich kann jetzt einfach mal von mir sprechen. Mein Zyklus war so 30 Tage immer und wir haben dann ungefähr 10 bis 12 Tage haben wir als unfruchtbar annehmen müssen. Also das ist eigentlich vom Turnus her eigentlich eine ganz gute Zeit, die wir auch so ganz gut überbrücken konnten. Wie gesagt, hat natürlich den Vorteil, dass man sich auch immer wieder gemeinsam darauf freut. Das Erlernen ist natürlich so eine Sache. Man braucht, wer wirklich geschult ist, sich Sachen aus einem Buch anzueignen, kann sich einfach das Buch der natürlichen Empfängnisregelung von Professor Rötzer kaufen, darin studieren. Es ist sehr gut beschrieben, auch anleitungsmäßig, dass man wirklich Schritt für Schritt vorgehen kann. Ich würde empfehlen, außerdem einen Berater dazu zu ziehen. Und da sind wir auf der uns auf unserer Internetseite ina.org kann man Berater also auch ersehen, die in der Nähe sind. Und wenn sie eben nicht in der Nähe sind, auch gerne mal anmailen und mal fragen, gibt es denn vielleicht jemanden, der da nicht aufgeführt ist. Es ist natürlich immer eine gewisse Überwindung. Man braucht ungefähr 4 Treffen, 4 Abende, also ein normaler Grundkurs dauert 4 Abende. Dann ist man aber auch wirklich rundum gut geschult. Sollte man dann noch Fragen haben, kann man entweder ins Buch gucken oder den Berater nochmal anrufen. Also ich kenne eigentlich nur hochmotivierte Berater. Wir sind arbeitsmäßig noch nicht überlastet, leider, würden und sind immer sehr froh, wenn wir Menschen da helfen können, weil wir selber so gute Erfahrungen damit gemacht haben. Es braucht halt eine gewisse Motivation und manchmal auch einen gewissen Leidensdruck. Wir haben dann manchmal Frauen, die sagen, also ich komme mit der Pille gar nicht zurecht und ich muss jetzt was anderes machen und sind dann aber hinterher ganz froh, wenn sie es dann gefunden haben. Andere Bereiche, wo wir auch immer wieder Frauen auch gewinnen können, ist zum Beispiel die Stillzeit. Vielen Frauen wird dann auf einmal bewusst, dass sie sagen, nein, also das ist doch was ganz Intimes, was ich da auch mit meinem Kind erlebe. Und wenn mir die Pille ja doch einige Nebenwirkungen beschert, so könnte es doch auch dem Kind dann über die Muttermilch zukommen. Und das möchten sie nicht. Da haben sie also ein sehr natürliches Empfinden und kommen dann zur NER. Und die NER hat da ganz gute Regeln, gerade auch in der Stillzeit, um den Frauen zu helfen, die Stillzeit gut zu leben. Und viele Frauen bleiben dann anschließend auch dabei und sagen, okay, das hat mir gut getan, ich glaube, wir gehen da weiter. Oder Kinderwunsch ist natürlich ein großes Thema. Wenn die Pille abgesetzt wird und der Kinderwunsch sich nicht so einstellt, dass man noch mehr über den Zyklus erfahren möchte. Und da offenbart sich dann auch, dass unsere Gynäkologen an den Hochschulen einfach zu wenig über den Zyklusverlauf lernen. zu wenig. Also es ist oft noch so dieser verbreitete Irrtum, am 14. Tag des Zyklus ist der Eisprung. Und da dann wirklich zu lernen, wie kann denn eine Frau selber diese fruchtbaren Tage erkennen, wie kann sie erkennen, wo die liegen und wie kann sie die in einer guten Weise nutzen. Da haben wir also natürlich ganz ganz dankbare Anfragen, weil auch viele, die dann zu uns kommen, dann auch den Kinderwunsch auch erfüllt bekommen.
Und ganz kurz hier zwischengefragt, wie kann sie das denn erkennen? Also symptothermale Methode, das heißt?
Ja, das bedeutet, also Symptome werden beobachtet. Das bedeutet im ganz Besonderen, dass der Zervixschleim, also die Gebärmutter ist ja quasi, hat einen Eingang, den Gebärmutterhals, die sogenannte Zervix. Und in dieser Zervix wird der sogenannte Zervixschleim gebildet. Und der bildet sich dann, wenn also der Eisprung im Kommen ist. Also der Follikel, der wächst, in dem dann die Eizelle ist, die dann in den Eileiter dann abgegeben wird, der produziert Östrogene und die Östrogene bewirken, je mehr Östrogene gebildet werden, desto mehr bewirken sie, dass dieser Schleimfropf, der diesen Eingang zur Gebärmutter verschließt, geöffnet wird und abgeht. Und eine Frau kann das also beim normalen Toilettengang mit einem festen Toilettenpapier feststellen, indem sie einfach von vorne nach hinten abwischt und da mal drauf schaut und dann feststellt, da ist ja was. Da ist ja was, was anders aussieht. Und dann werden die Frauen auch geschult, diesen Schleim zu klassifizieren. Also es gibt der Schleim, der am Anfang ist, der ist ein bisschen dickflüssiger, gelblicher, cremiger. Und dann kommt es zu einem ganz dünnflüssigen, wie sagen wir, Eiweißschleim. Also stellen Sie sich ein frisches Ei vor, schlagen Sie es auf, so sieht dann so ungefähr der Schleim aus. Und daran kann sie erkennen, ich bin jetzt also ganz nah vorm Eisprung oder der Eisprung war gerade, also auf jeden Fall um den Eisprung drumherum. Und dieser Zervixschleim ist also quasi, wie, muss man sich vorstellen, wie eine Nährflüssigkeit für die Spermien. Wenn die Spermien normalerweise in die Scheide kommen, dann sterben sie sofort ab, weil das Scheidenklima ganz sauer ist. Ist klar, ist ein Schutz für die Frau, dass da, wo der Eingang ist, wo auch Bakterien zum Beispiel eindringen könnten, dass dann immer sofort da auch alles wieder ausgeräumt wird. Und so ist es auch mit den Spermien, die werden als Fremdkörper also erkannt und dann auch sofort attackiert. Wenn die aber nur ein Mikrogramm von diesem Schleim vorfinden, dann können die bis zu 5 Tage auf den Eisprung warten. Und diese Nährflüssigkeit quasi, die brauchen die und damit steigen die dann auch auf in die Gebärmutter und können dann zu dem gesprungenen Ei gelangen. Wenn ich jetzt also eine Schwangerschaft anstrebe, dann würde ich natürlich auf diesen besten Schleim warten und dann mit meinem Partner schlafen und dann ja auf die gewünschte Schwangerschaft hoffen. Und wenn ich jetzt aber eine Schwangerschaft im Moment vermeiden möchte, dann würde ich diese Zeit ausklammern. Jetzt ist es aber nicht nur die reine Schleimbeobachtung. Oft die Frauen in den Drittweltländern, die noch ein anderes Körpergefühl haben, für die reicht das. Aber wir im Westen sind dann doch etwas mehr verkopft und haben auch so ein bisschen den Bezug zu unserem Körper verloren. Und wir nehmen dann auch noch die Temperaturmessung dazu. Und wir können dann mit Hilfe der Temperaturmessung diesen Bereich der fruchtbaren Zeit und den Bereich vor allen Dingen der sicher unfruchtbaren Zeit genau eingrenzen und ganz genau sagen, ab jetzt ist keine Empfängnis mehr möglich. Das ist eigentlich bei gar keinem anderen Verhütungsmittel möglich. Interessant, dass oft, also jetzt gibt es mehrere Studien, auch eine Heidelberger Studie, die nochmal belegt, dass die natürliche Empfängnisregelung genauso sicher ist wie die Pille. Das war eine schöne Bestätigung nochmal der Arbeit von Professor Rötzer. Wer es praktiziert, weiß es schon länger, aber es ist auch gut, dass es wissenschaftlich nochmal nachgewiesen worden ist. Oft wird ja in den Schulen, ich habe selber noch gelehrt, dass die natürlichen Methoden nicht sicher sind. Und das stimmt einfach nicht. Muss natürlich gewisse Voraussetzungen, klar. Muss eine Partnerschaft, eine feste Partnerschaft, man muss es erlernt haben, man muss regelmäßig Zyklusaufzeichnungen führen. Aber ich sage immer, alles, was man 4 Wochen macht, ist Gewohnheit. Also es ist eigentlich nur die erste Überwindung, nur die erste Hürde, die genommen werden muss.
Das heißt, auch die natürliche Empfängnisregelung hat einen Pearl-Index von 0 bis 0,9%.
Ganz genau.
Das heißt,
sie kann bis 0 gelebt werden. Also wenn es Paare gibt, zum Beispiel, wir haben Paare in der Beratung gehabt, wo jetzt also auf jeden Fall gar keine Schwangerschaft eintreten durfte, weil es wirklich um Leben und Tod der Mutter ging. Zum Beispiel jetzt Paare, die eine onkologische Behandlung haben, die also Krebs haben und wo jetzt ganz klar ist, also wenn jetzt eine Empfängnis eintreten würde, dann würden wir entweder das Kind verlieren oder die Mutter. Und beides will man natürlich in so einer belasteten Zeit überhaupt nicht erst zu so einer Entscheidung kommen. Und dann werden diesen Paaren wird dann geraten, bitte enthalten Sie sich komplett, weil es gibt nichts Sicheres. Und natürlich möchte man in so einer belasteten Situation nicht auch noch die Pille geben oder Kondom ist dann zu unsicher. Das ist dann auf einmal wird das alles ganz deutlich ausgesprochen. Und dann sind solche Paare zum Professor Rötzer gekommen und haben gesagt, bitte sagen Sie uns einen Tag im Zyklus, wo wir wieder Ehepaar sein dürfen. Und dann hat er ihnen quasi 12 bis 16 Tage gezeigt, in denen sie wirklich wieder auch sexuelle Hingabe leben konnten. Und die sind wirklich mit Tränen in den Augen nach Hause gegangen und haben gesagt, boah, wir haben wieder ein Leben. Und das geht eben nur mit der natürlichen Empfängnisregelung. Es gibt keine andere Methode, die das sichern kann.
Das ist natürlich ein interessantes Beispiel, das man wahrscheinlich so gar nicht vermuten würde.
Genau.
Das heißt also auch diese, stellenweise die Abstinenz, die man lebt. Also ich meine, da muss ja jeder auch mal ehrlich zu sich selber sein. Ich meine, wenn ich dann nachher Familie habe, wenn ich dann im Beruf tätig bin, dann ist es ja manchmal sowieso wirklich eine Frage der Zeit, überhaupt zusammenzukommen.
Genau.
Und ob jetzt dann diese ein paar Tage Abstinenz die entscheidende Rolle spielen oder ob man das vielleicht sogar noch sagen kann, Mensch, jetzt geht's gerade nicht, weil dann freuen wir uns dann auf den Zeitpunkt, wo es dann wieder geht.
Ganz genau. Und das ist auch viele Leute in der Beratung, die auch in der seelsorglichen Beratung sind, stellen fest, dass die Leute eigentlich nicht zu viel miteinander schlafen, sondern zu wenig. Aber wenn ich Ehepaar bin, dann bedeutet das auch einen gewissen Schutz, eine gewisse Stabilität, die ich mir da schenke. Und es ist genau, wie Sie sagen, was immer verfügbar ist, wird auch irgendwann uninteressant. Und da haben wir eben bei der natürlichen Empfängnisregelung diese ganz natürliche Spannung, die da eingebaut wird und eine ganz natürliche Luststeigerung, die da automatisch stattfindet und die dann den Ehepaaren hilft, da ihre Sexualität auch wirklich nochmal mit Freude und mit ganz großer Intensität und Lust zu leben. Und es muss eben, wie gesagt, die Frau muss sich nicht manipulieren durch die Hormone, die ihr dann die Lust nehmen. Und es wird auch keine störende Unterbrechung, weil der Mann sich jetzt das Kondom überziehen muss, sondern es geht wirklich einen ganz natürlichen Gang. Ja, das ist eine ganz wunderbare Erfahrung. Und ich denke immer, ich glaube, dass viele Paare das so noch gar nicht erlebt haben. Und dass denen wirklich was fehlt. Also das tut mir dann immer so leid, besonders bei jungen Leuten, wo ich dann denke, gerade junge Frauen, bis die dann mal auch bis zu einem Höhepunkt kommen. Die Männer wissen ja gar nicht, die jungen Männer wissen ja gar nicht, was muss ich denn eigentlich tun, um einer Frau Lust zu verschaffen. Die wissen auch noch gar nicht, was einer jungen Frau fehlt. Und die junge Frau drückt das auch noch nicht unbedingt so aus und sagt, ja, eigentlich hätte ich es aber lieber so. Sie kann es vielleicht selber auch noch gar nicht in Worte fassen. Und es ist dann so, dass der Mann sicher zu seinem Orgasmus kommt, die Frau dann aber noch nicht, weil sie eben diese Erfahrung noch gar nicht hat, und dann immer auf dieser Hälfte stehen bleibt. Und ich habe so die Bedenken, dass es für die Frauen dann irgendwo so ein Punkt wird, wo sie dann sagen, ja, das ist Sexualität.
Dann und damit nichts mehr zu tun haben wollen.
Ganz genau.
Mhm.
Und das ist doch so schade, weil das ist doch so ein wunderbares Feld, wo sich Ehepaare auch gegenseitig Heimat schenken können. Und das geht dann verloren. Und dann ist es natürlich auch klar, dass wir in den Ehen so große Schwierigkeiten haben, weil die Eheleute sich in den Punkt nicht mehr Heimat geben können.
Hm. Also ja, nicht nur das, sondern auf den Punkt gebracht. Also die natürliche Empfängnisregelung, die kann einem wieder auch zu einem erfüllten Sexualität verschaffen, wo die gegenseitige Ganzhingabe der beiden Partner eigentlich gewährleistet ist. Also das heißt, man kann auch wieder einen neuen Frühling erleben, auch wenn man jetzt schon vielleicht das schon lange nicht mehr erlebt hat und sich jetzt aufmachen möchte und sagen möchte, Mensch, daraus können wir doch auch für unsere Ehe und für das, was wir nach außen hin zu meistern haben, auch wirklich Kraft schöpfen. Also das als Quelle nehmen.
Ja, ich kann es nur also jedem empfehlen. Und es gibt auch wirklich Zeugnisse von Eheleuten, die dann erst später erfahren haben, dass es NER gibt, die es gerne auch schon vorher gelebt hätten und die dann ganz glücklich sind und sagen, meine Güte. Also wie gesagt, dieses eine Zeugnis, wo eine Frau sagt, das hat unsere Ehe gerettet. Ja, also da merkt man einfach, es geht hier nicht um eine weitere Methode nach dem Motto, ach, man könnte dieses, ich habe früher so gedacht, das muss ja jeder selber wissen, was er macht. Muss sowieso jeder selber wissen. Jeder muss eine freie Entscheidung treffen, wie er die Empfängnis regelt. Ja, kann man keinem vorschreiben. Aber dass es wirklich was gibt, was besser ist, was wirklich gut ist, was den Leuten hilft, das habe ich erst so nach und nach begriffen, je weiter ich in diese Thematik eingestiegen bin. Und umso mehr war es mir ein Anliegen, das wirklich publik zu machen und gerade auch den jungen Leuten die Chance zu geben, zu sagen, ich möchte euch das sagen, damit ihr wirklich eine Wahl habt. Weil die jungen Leute hören ja eigentlich gar nichts anderes mehr als eine Pille und Kondom und alles ist gut. Und so mit diesem Wissen gehen die in die Ehe und haben wirklich gute Vorsätze und wundern sich, warum auf einmal diese enormen Schwierigkeiten auf sie zukommen und denken, ja, es hat dann wohl bei uns nicht gepasst.
Hm. Also, ja, und da wird auch eigentlich gar nicht angefangen, irgendwie zu erklären, was vorgeht in der Pubertät, also in der Veränderung mit dem eigenen Körper, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das wertschätzen, wie kann ich mich darauf freuen, auch Frau zu werden, Mann zu werden, fruchtbar zu werden. Nein, es geht eigentlich immer gleich mit der Verhütungskeule, wird da um sich geschlagen. Ja, wie kann man das denn ändern? Wie kann man denn diese Strukturen eigentlich auch durchbrechen? Also wie kommt man an die Leute, wie kommt man an Jugendliche, an Lehrer, an Priester?
Ja, das ist also wirklich ein Vortasten. Also bei meiner Arbeit merke ich immer wieder, wenn man die Leute direkt darauf anspricht, dann hat man ganz schnell also ein betretenes Schweigen und das Thema möchte, man möchte einfach dieses Thema nicht vertiefen. Die Fragen kommen eigentlich erst, also in der Jugendzeit sind die Leute schon noch aufgeschlossener, wenn sie noch nicht Erfahrung haben. Also wenn es Jugendliche sind, die schon Erfahrung haben, die Pille schon nehmen, dann spüren sie vielleicht, aber es ist dann unheimlich schwierig, da wieder draus auszubrechen. Ich glaube, es bräuchte einfach wieder mehr, die Seelsorger müssten wieder mehr den Blick darauf lenken, welches Leid es gerade auch für die Frauen bedeutet. Und dann hoffe ich einfach, dass sie erkennen, da gibt es Zusammenhänge. Da gibt es sehr aufgeschlossene Priester. Wir hatten jetzt die Gelegenheit, in dem Priesterseminar in Freiburg zu sprechen. Das war eine ganz tolle Erfahrung, weil diese jungen Männer, die sich aufs Priesteramt vorbereiten, total aufgeschlossen waren und wirklich da auch kritisch nachgefragt haben. Und aber wo man auch merkt, da gibt es eine echte Auseinandersetzung. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung muss wirklich gefördert werden, egal wo. Wo ich also sehr dankbar bin, ist das Teenstar-Programm, ein Programm für Jugendliche, was Jugendliche auf diesem Weg begleitet, ihre Sexualität in einer guten Art und Weise kennenzulernen und auch wertzuschätzen. Und ich glaube, diese Programme müssen einfach mehr auch durch die Kirche gefördert werden, müssen mehr in die Jugendarbeit einfließen und es müsste einfach eine intensivere Schulung geben. Vorreiter in dem Bereich ist in meinen Augen die Diözese Köln, die sich da jetzt sehr engagiert und da auch Mitarbeiter wirklich unterstützt und auch neue Initiativen da auch bringt. Und ich hoffe einfach darauf, dass sich das in anderen Diözesen auch etwas etabliert.
Und für wen empfehlen Sie das Buch, Die Dynamik der Liebe, wo Sie auch die Studie zitiert haben, jetzt herausgegeben von Bischof Andreas Laun?
Genau, also in erster Linie für alle kirchlichen Mitarbeiter, Priester an erster Stelle, weil die ja auch am meisten in der Seelsorge sind, alle, die in der Familienarbeit sind, alle, die in der Frauenarbeit sind, Theologen, die dieses Thema wirklich nochmal neu angehen wollen, die nochmal sagen wollen, okay, wir haben jetzt so viel gehört, Humane Vitae, Familio Consortio, Königsteiner Erklärung, die also, wo nochmal wirklich diese ganze Geschichte, die theologisch ja da ganz breit aufgefächert worden ist, nochmal aus der ganz praktischen Sicht sehen und aus dieser Praxis heraus nochmal die Rückbindung dann auch an die Theorie finden. Dann für Eheleute. Auf jeden Fall in Salzburg wird es also in den Ehevorbereitungsseminaren an die jungen Leute verschenkt. Finde ich eine ganz tolle Idee. Aber Eltern, die überlegen, wie sollen wir denn jetzt unseren Kindern das verständlich machen, warum die Kirche so denkt. Die Argumente sind so gut und so schlicht und so, aber auch fundiert. Also ich möchte es jetzt gar nicht wissenschaftlich unterbrechen. Es ist wirklich eine wissenschaftliche Arbeit, aber es ist so ausgedrückt, dass das wirklich der normale Mensch auch verstehen kann. Und das ist, finde ich, so faszinierend, weil die das so toll auf den Punkt gebracht haben. Da kommt auch ein Ehepaar zu Wort, wie sie selber zur, die Mitherausgeberin, die Maria Eisel, wie sie selber zur NER gefunden hat und sie sich geweigert hat am Anfang und ihr Mann sie aber nach und nach überzeugt hat. Also es ist, sagen wir einmal, die Studie, die persönlichen Zeugnisse, dann dieses Zeugnis dieses Ehepaars, dann die theoretische Aufarbeitung nochmal durch den Weihbischof Laun. Das ist einfach eine rundherum gelungene Sache. Und ja, ich bitte alle, die Menschen kennen, die dieses Buch lesen sollten, das auch aktiv zu verschenken, denn ich glaube wirklich, das verdient es, auf eine breite Basis zu stoßen und da wirklich nochmal das Denken zu erneuern.
Das Buch bekommt man auch im Buchhandel?
Ja, kann man ganz normal im Buchhandel bestellen.
Und die weiteren Informationen zum Buch bekommen Sie natürlich auch über den Hörerservice. Aber an dieser Stelle nochmal nachgehakt, also Paare, die schon gesagt haben, ja, wir haben die NER schon ausprobiert und praktiziert, aber wir sind dann zu mehr Kindern gekommen, als wir wollten. Oder weiß ich nicht, bei mir gab es irgendwie immer, mag der eine sagen, vielleicht Scheidenentzündung oder so und ich konnte das irgendwie den Schleim gar nicht so genau beobachten. Oder es war uns bei uns irgendwie doch nicht so sicher. Ja, was kann man denen raten, dann wirklich nochmal zu einem Berater zu gehen?
Ganz genau. Also ich habe auch Paare in der Beratung gehabt, wo ich dann hinterher gefragt habe, und wie geht's euch jetzt damit? Ach ja, nein, wir haben es anders geregelt. Es war dann doch nicht so unseres. Waren aber auch dann für ein weiteres Gespräch leider nicht mehr offen. Wir Berater werden ja regelmäßig geschult. Wir werden auch dazu angehalten, regelmäßig spätestens alle 2 Jahre auf eine Fortbildung zu gehen. Das heißt, wir werden auch darin geschult, solche Schwierigkeiten wirklich aktiv mit dem Ehepaar zu besprechen. Ich möchte jetzt mal behaupten, dass es für 99,99% der Fälle der Schwierigkeiten eine Lösung gibt. Also es müsste einfach auch mal nachgefragt werden, nochmal die Situation besprochen werden. Vielleicht scheuen sich einige Ehepaare, diese intimen Dinge mit jemand anders zu besprechen. Das ist verständlich, aber wenn sie überlegen, was sie dadurch verlieren, wenn sie es nicht machen, dann denke ich, also die Überwindung wäre es wert. Und wenn man mit dem einen Berater nicht zurechtkommt, dann bitte einfach den nächsten anrufen. Vieles ist auch schon über Telefon machbar. Und meine Erfahrung zeigt auch, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann hat es oft nicht nur mit dem Körper zu tun, sondern auch mit dem Zusammenhang. Also dann gibt es auch quasi in der Beziehung Sachen, die vielleicht aufgedeckt werden sollten, die dann das Zusammenleben auch in dem Bereich wieder erleichtern. Also ich möchte das eigentlich jedem ermutigen zu sagen, also es ist zwar eine gewisse Überwindung und auch eine gewisse Anstrengung, die ich da auf mich nehmen muss, aber den Nutzen, den ich davon habe, der ist ja so viel höher als das, wo ich mich jetzt gerade überwinden muss. Also das ist überhaupt nicht in Relation zu bringen und von daher möchte ich jeden wirklich ermutigen, da dran zu bleiben.
Aber ich muss immer irgendetwas auf mich nehmen, also ich muss immer etwas tun, wenn ich sozusagen nicht nur sich selbst überlassen kann, sondern verantwortete Elternschaft. Das heißt immer, ich muss mich drum kümmern. Also irgendwas muss ich tun und ich muss auch was regelmäßig tun. Es gibt ja mal Frauen, die sagen, oh, das ist nichts für mich. Ich bin nicht so, die Ordnung kann ich gar nicht so halten, dass ich das so regelmäßig tue.
Also Sie müssen dann ja auch regelmäßig die Pille nehmen, es sei denn, Sie tragen die Spirale und dann haben Sie wiederum andere Nebenwirkungen. Wenn wir es jetzt von der kirchlichen Seite aus sehen, also wenn Leute quasi prinzipiell motiviert wären, den Weg zu gehen, aber einfach diese Anstrengung scheuen, dann müssen Sie sich einfach auch nochmal bewusst machen, dass sowohl die Spirale als auch die Pille auch eine früh abtreibende Wirkung hat. Und da werden viele Frauen auch nochmal aufmerksam und sagen, ja, wieso? Ja, weil ihr menschliches Leben entsteht bei der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle und sowohl die Pille als auch die Spirale verhindern zum Teil das Einnisten dieser befruchteten Eizelle. Das bedeutet, das ist also dann eine Abtreibung im allerfrühesten Stadium. Und eine Frau spürt diese Leib-Seele-Einheit nochmal viel deutlicher als ein Mann. Man merkt das immer wieder, dass da also ein viel engerer Zusammenhang ist. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass wir die Kinder tragen, wirklich in uns tragen. Und wenn da so ein Frühabgang passiert, mag sein, dass ich es körperlich und verstandmäßig nicht spüre, aber ich glaube nicht, dass es ohne Effekt auf meine Seele bleibt. Und dass es mir auch wehtut, wenn sowas passiert. Und ja, dann in dem Zusammenhang, wenn ich das weiß, welche unglaublichen, gravierenden Dinge da in mir vorgehen könnten, ja, dass ich dann einfach nochmal sage, nein, also es ist es wirklich wert, hier das Gute zu wählen. Und man muss wirklich sagen, es ist egal, wo ich das Gute wähle. Es ist immer anstrengend.
Mhm. Genau, und wie es auch heißt in dem Buch Die Dynamik der Liebe, da ist wirklich davon die Rede, oder im Prinzip gibt es den Schlüssel an die Hand, dass gerade die kirchliche Lehre vom Menschen eben diesen Schlüssel hat für eine erfüllte Sexualität. Da ist ja auch die Rede davon, wenn der Leib eben die Melodie dieser Ganzhingabe spielen soll, dann darf man ihn nicht manipulieren.
Ja, ganz genau.
Also den Leib darf man nicht umprogrammieren von fruchtbar auf steril oder auf unfruchtbar.
Ja, und wenn ich das mache, ja, dann werde ich das einfach bei mir spüren. Am einfachsten ist es wirklich zu sehen bei den direkten Nebenwirkungen, die natürliche Empfängnisregelung hat. Aber es hat eben auch eben diese indirekten Nebenwirkungen, dass eben ein Partner alleine da mit dieser Sache gelassen wird und der sich dann auch alleine fühlt. Ja, dass eine Kommunikation nicht mehr stattfindet, weil es ja eigentlich gar nicht mehr thematisiert werden muss. Und da stirbt so viel. Und das ist dann so schade.
Natürlich darf man sich jetzt auch nicht irre machen lassen und sagen, wir hängen das Ziel jetzt ganz nach oben und der Geschlechtsakt und das körperliche Einswerden, das ist das Höchste und das ist sozusagen, spiegelt auch die Trinität wieder ein Stück weit, aber das kann ja vielleicht dann auch wieder abschrecken und sagen, da komme ich ja sowieso nicht hin. Also erfüllte Sexualität stellt sich noch nicht durch das Wissen allein ein, aber wahrscheinlich durch das behutsame Miteinander umgehen, sprechen.
Genau, und es wechselt sich auch immer wieder. Es ist natürlich, es gibt Zeiten, wo wir ganz nah beieinander sind, wo wir uns auch gut verstehen und dann gibt es Zeiten, in denen habe ich Stress mit den Kindern oder mein Mann hat Stress bei der Arbeit und ja, wir sind Menschen, wir bleiben Menschen und wir müssen alles das, was uns belastet über den Tag auch irgendwo mitnehmen und diese wirklich erfüllten Momente, die wir dann auch wirklich, wo man sich dann auch dran erinnert, das sind natürlich Sternstunden und die darf man dann auch als solche betrachten. Man sollte jetzt aber nicht erwarten, dass diese Sternstunden sich immer einstellen, aber ich glaube, das ist ja im normalen Leben auch immer so, auch bei der Kindererziehung. Das meiste bei der Kindererziehung ist wirklich harte Arbeit und viel Geduld, Und dann schenken uns die Kinder immer wieder auch Sternstunden, die uns dann sagen, also dass wir uns lieb haben oder dass wir irgendwas erreicht haben, wo wir schon lange dran gearbeitet haben. Das ist ja ganz normal.
Ja, die Liebe wählt aus Pillenverbot der katholischen Kirche natürliche Empfängnisregelung eine lebbare Alternative. Also für Sie ist es auf jeden Fall eine lebbare Alternative. Das hat man jetzt gemerkt, Frau Lerchen. Ja. Das können Sie nur weiterempfehlen.
Auf jeden Fall. Also gerne gebe ich da auch mein Wissen weiter. Also ich bin da wirklich so überzeugt davon, weil ich einfach spüre, dass es zu unserem Glück in unserer Ehe beigetragen hat. Und da möchte ich natürlich gerne auch anderen Leuten zu verhelfen, dass sie das selber auch erfahren können.
Ja, und wer weiter sich informieren möchte, der kann dann zum einen das Buch bestellen, Ihr Buch Liebe wählt aus. Das ist eine Handreichung auch für Teenager. Wie finde ich den richtigen Partner? Wie kann ich meine Sexualität in Bahnen lenken, dass sie auch für mich dann zu einer Erfüllung wird und vor allem nicht nur für mich, sondern für uns? Und zweitens das Buch Die Dynamik der Liebe. Auch das, also wo nochmal ganz neue Gesichtspunkte zur natürlichen Empfängnisregelung dargestellt werden und auch, wie man das eigentlich sehen kann, dass man mit der Verhütung auch eigentlich eine Trennung vollzieht und dann letztendlich sagt, ich liebe dich nur, wenn du dich unfruchtbar machst, aber das kann nicht zur Erfüllung werden. Das kann ich Ihnen ans Herz legen und bei Ihnen darf ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Sendung. Vielen Dank, Frau Lerchen. Dann eben noch ein paar Hinweise. Die heutige Sendung, das können Sie sich gerne herunterladen im Podcast-Angebot unter www.horeb.org, also auf der Homepage von Radio Horeb. Können Sie das herunterladen, sich noch einmal anhören. Wenn Sie die Möglichkeit nicht haben, dann können Sie auch gerne von der heutigen Sendung einen Mitschnitt beim CD-Dienst bestellen und den erreichen Sie unter der 08323 9675120. Ich wiederhole noch einmal, den CD-Dienst erreichen Sie unter der Nummer 08323 9675120. Ja, und alle weiteren Fragen, Angaben zu den Büchern, die erfahren Sie dann auch noch über den Hörerservice. Mit den Hinweisen geht die Lebenshilfe zu Ende. Heute mit dem Thema Liebe wählt aus. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen vor allem einen ganz gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76155515. Ich wiederhole 76155515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.